Moin Moin und herzlich willkommen bei unserem Podcast von Rum & Co. Hallo, hier gibt es hochprozentig von der Zunge aufs Ohr. Ob hochwertiger Rum, geiler Gin Tonic oder leckerer Whisky Sour, Schnaps ist das Metier. Wir tun so, als ob wir es besser wissen und freuen uns auf eine hochprozentige Zeit mit dir. Ja, wir haben eine Woche Pause hinter uns. Letzte Woche war der berühmte Himmelfahrt, Vatertag oder auch Herrentag, wie auch immer man das gerne nennt. Und die Pause haben wir uns natürlich auch gegönnt. Aber es soll weitergehen und dieses Mal mit einem ganz speziellen Thema. Da kann man sich vielleicht am Anfang gar nicht so viel drunter vorstellen, nämlich französische Aperitifkultur. Und natürlich habe ich auch da diesmal wieder jemanden dabei, einen Experten auf dem Gebiet und freue mich ganz besonders, dass er wieder da ist und Zeit für mich hat. Hallo Christoph, wie geht's dir?
Hallo Daniel, danke, alles Gute weiter.
Wer sich noch erinnert, ne, Christoph, du arbeitest, bist ja ehemaliger Bartender und Marketing-Experte bei der Firma Haromex. Und wir haben das ja schon vorher mal ein bisschen besprochen, worum es heute gehen soll. Und ich war sehr beeindruckt, weil auch ich gar nicht so tief im Thema gehangen habe. Und freue mich auf das, was wir jetzt gleich bekageln werden.
Hinweis: Es kann im folgenden Verlauf der Sendung zur Markennennung kommen. Und dabei handelt es sich um unbezahlte Werbung. Außerdem weisen wir darauf hin, dass wir über Spirituosen und den Genuss eben dieser sprechen werden. Jeder ist hier für seinen eigenen Schluck verantwortlich. Genieß daher mit Herz und Verstand.
Hast du Bock und bist du bereit?
Ich bin bereit, Chef.
Sehr gut. Gut, wir machen die kleine Kennenlernrunde wie beim letzten Mal. Bisschen weniger kennenlernen, bisschen mehr Meinungsgeklatsche. Ich finde es ganz lustig. Bin mal gespannt, was du davon hältst. Ich lege einfach mal los, okay?
Alles klar.
Was findest du denn besser, Wein oder Bier?
Puh. Wein.
Wein, okay. Gar kein Bier,
aber das
liegt, generell?
Das liegt nur daran, dass ich Hopfen und Malz geschmacklich nicht mag. Also das ist keine Wertung, ich mag es einfach geschmacklich.
Dann ist das so. Kann man nicht, ist nicht diskutabel dann in dem Fall.
Nee.
Okay, Südfrankreichs Küste oder deutsche Nordsee?
Südfrankreichs Küste.
Okay. Wärme wird bevorzugt, vermute ich mal.
Definitiv.
Ja, okay.
Sommermensch.
Okay, alles klar. Marc oder Grappa? Wer jetzt nicht weiß, was Marc ist, vielleicht kannst du da ja auch noch was zu sagen, ganz kurz.
Oh, ja gut, Marc oder Grappa. Ich meine, letztendlich sind sie sehr nah aneinander dran. Ne?
Genau.
Wenn man überreifen will, hat man Aguardente, Marc, Grappa, sind alles in der Richtung von Trester-Bremsen beziehungsweise Weinbremsen, wenn man so nehmen will. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ein gelagerter schöner Grappa ist einfach cool, um das so zu sagen. Also,
ja,
okay. Es ist, ich würde sagen Grappa.
Okay, ja, ist alles gut. Soll das ja auch sein. Dann haben wir als nächstes Apfel- oder Traubensaft?
Traube.
Auch Traube. Findet sich der Wein so ein bisschen wieder. Dann als nächstes Baguette oder Schwarzbrot?
Ich esse kein Brot.
Ich habe mir sowas schon gedacht.
In dem Fall nehme ich dann das Schwarzbrot.
Okay, Schwarzbrot. Also gesund quasi. Also wird ja suggeriert, dass es gesünder ist als
Baguette. Ja gut, ne? ich meine ganz ehrlich, also wenn ich im Sommer irgendwo im Urlaub bin und in Südfrankreich oder keine Ahnung wo, natürlich esse ich dann auch ein Baguette. Wenn du mir jetzt beides hinstellst, würde ich wahrscheinlich erst ein Schwarzbrot greifen.
Ja, guck mal. Siehst du wohl. Dann haben wir noch so eine richtige stereotypische Klatsche jetzt, und zwar Froschschenkel oder Bratwurst.
Bratwurst,
ganz klar. Okay. Dann kommen wir ein
bisschen Ich habe schon probiert.
Und?
Es ist interessant, aber geschmacklich nicht so wirklich meins. Es schmeckt nicht schlecht, es ist nur geschmacklich nicht so mein.
Ist das so dieser Klassiker?
Genauso wie Escargot, also Schnecken sind auch nicht so wirklich mein.
Ja, ist das so der Klassiker, so schmeckt alles nach Hühnchen?
Ja, dieses schmeckt alles nach Hühnchen, da kann man ja auch sagen, dass, so wie viele sagen, ja, Krokodil schmeckt nach Hühnchen und das schmeckt nach Hühnchen.
Mhm.
Es wird gerne damit assoziiert, weil man letztendlich ja auch sagt, das Hühnchen ist ein schönes, also wenn man es richtig macht, ist es ein schönes, leicht verdauendes und relativ geschmacksneutrales Fleisch. Ne? Also wenn man die Haut mal weglässt. Von daher, von der Struktur her ist es, würde ich mal sagen, ist es ähnlich wie Hähnchen, ja, von der Struktur her. Und geschmacklich her, kommt ja dann immer darauf an, wie man es macht. Ne?
Ja, gut, das ist ja klar. Seasoning, Gewürze und wie man es auch immer nennen möchte, ja. Okay, cool. Vielen Dank für den Einblick auf jeden Fall. Dann kommen wir ein bisschen in die Getränkerichtung wieder. Zwei habe ich noch für dich. Und zwar Kaffee au lait oder schwarzer Kaffee? Kaffee schwarz, wie man hier im Norden sagt.
Au lait.
Ah. Mit
also Kaffee, Kaffee schwarz nicht. Espresso schwarz, ja.
Okay, ja, das hatten wir, glaube ich, beim letzten Mal auch schon. Da ging
aber
es
das
um
hatten
Kaffee,
wir beim letzten Mal schon. Ich ja, favorisiere genau. den Espresso, genau.
Ja, genau, okay. Und dann habe ich noch als letzten ein bisschen sehr themenbezogen diesmal. Ratafia oder Pastis?
Ah.
Zwickmühle.
Situationsabhängig. Also
ja.
Klassisch mag ich mag Pastis. Mhm. Gerade in der klassischen Art und Weise mit dem 5 Teile Wasser, 1 Teil Pastis, so wie man es wirklich auch vom Ursprung klassisch her trinkt. Mhm. Aber Ratafia ist natürlich, wenn man damit was Leckeres anstellt, ist es auch, es ist was anderes. Also es ist eine andere Richtung. Es ist zwar beides ein französischer Aperitif, aber es geht in komplett unterschiedliche Richtungen. Von
klar,
daher.
Ganz klar. Die Frage, wenn ich die
vom jetzt, Gefühl hat.
Ja, also danke schon mal dafür auf jeden Fall, Christoph. Wenn man jetzt mal die Frage meiner Kollegin Anna, die auch schon mal in der Podcast-Folge hier mit dabei war, gestellt hätte, wäre ganz wie aus der Pistole geschossen Pastis gekommen, weil sie liebt Pastis. Also dieses Lakritzige, Anisige ist völlig ihr Ding. Und deswegen, ja. Aber du hast natürlich recht, es ist was komplett Unterschiedliches, definitiv. Super.
Ja, also.
Ja, hau raus.
Schmeckt beides.
Schmeckt beides. Sehe ich übrigens auch so. Okay, also heute geht es, wie der Name ja schon sagt, um französische Aperitifkultur. Aber bevor wir in die französische Richtung eintauchen, fände ich es total wichtig, dass wir einmal darüber sprechen, was sind denn eigentlich Aperitive? Christoph, kannst du das mal so ein bisschen für uns rausstellen, was das eigentlich ausmacht, was es ist, wie man sich das vielleicht herdefinieren kann oder wie es definiert wird?
Also man kann es ja ein bisschen anreißen. Letztendlich, ohne jetzt hier wahnsinnig den Oberlehrer rausspielen zu lassen.
Ja, alles gut.
Wenn man auf das Wort eingeht, ist es letztendlich, kommt es vom lateinischen Wortstamm aperire. Aperire bedeutet öffnen. Und im Französischen aperitif bedeutet Magenöffner. Ne? Ja. Und dieses Wort erklärt ja letztendlich schon, wo diese Nische, dieser Bereich hingehört, nämlich vor Essen. Mhm. Und wenn man also irgendwie geschichtlich genau den Ursprung, ich glaube, das ist kaum jemandem wirklich möglich, das genau zu datieren oder genau in ein Zeitalter reinzusetzen, weil wenn man sich überlegt, schon früher bei Alexander des Großen oder bei den Römern oder so, gab es auch schon letztendlich mit Kräutern versetzte Weine oder Falernums, die getrunken wurden.
Mhm.
Und genau das sind ja Aperitive an sich.
Ja.
Das sind letztendlich oftmals auf Wein basierende Spirituosen oder ja mit wenig Alkohol, mit Kräutern, die einfach den Magen auf das Essen vorbereiten wollen, um es ganz klassisch zu sagen.
Also quasi anregen, darum, die Verdauung so ein bisschen anregen, die Magensäfte, öffnen, ja.
Genau, den Appetit auch ein bisschen anregen, hast vollkommen recht.
Mhm.
Und das ist letztendlich so die Kategorie. Wobei ich sagen muss, der Zeitraum ist natürlich dann vorm Essen, aber es gibt natürlich auch Aperitivempfänger oder sonst was, wo man einfach ein Aperitif reicht, wo es nicht direkt vorm Essen ist. Ne? Also
ja.
Ich denke, da geht's nicht nur um die Verbindung mit einer Mahlzeit, sondern da geht es einfach auch um den Moment, beziehungsweise das Momentum, einen Aperitif mit Freunden, mit einer Gesellschaft, wo man kurz ein Wort dazu sagt oder irgendeinen Augenblick einläutet damit. Ne?
Ja.
Also muss nicht nur der Magen geöffnet werden, sondern einfach die Eröffnung von einer gewissen, ja, von einer gewissen Veranstaltung oder von einem gewissen Event, klein, groß.
Ja, quasi ein netter Starter, kann man sagen. Ne?
Genau.
Ja. Genau. Sag mal, du hast jetzt schon gesagt, dass wir über wenig Alkohol reden. Also ja, Spirituosen mit wenig Alkoholinhalt. Wo, in welchem Bereich bewegt sich das in der Regel? Grob über den Daumen gepeilt.
In der Regel, was hat man? Also ich würde es nicht übertreiben mit dem Alkohol, wenn ich jetzt sage, dass man bei den meisten Aperitifs so um die 10 bis 15% liegt, dann reicht das vollkommen aus. Ne? Also mehr sollte es meiner Meinung nach einfach nicht wirklich sein. Wenn sie dann höher sind im Alkohol, werden sie ja dann auch ein bisschen runtergebracht, indem man sie mischt. Ne?
Ja, klar.
Aber sonst liegt man, sag ich mal, kannst du grob sagen, zwischen 10 und 20%.
Ja. 10 und 20%, ja. Das ist auch eine gute.
Aber es gibt natürlich auch alkoholfreie, ne? Das darf man nicht vergessen.
Ja, was zum Beispiel?
Es gibt auch alkoholfreien Pastis.
Stimmt. Ja, stimmt. Den habe ich auch schon mal probieren dürfen.
Der ist tatsächlich ganz lecker. Gerade in der heutigen Zeit, wenn viele Leute halt einfach auch sagen, sie möchten gerne den Geschmack haben, genauso wie beim Bier, ne?
Mhm.
Alkoholfreies Bier. Natürlich ist auch in alkoholfreiem Bier, wenn man es genau sieht, ein minimaler Anteil von Alkohol drin, weil es gar nicht komplett auf 0,0 geht.
Ja.
Aber auch bei den Pastisen, ich meine, gibt es eine alkoholfreie Variante zumindest, die ich kenne, die aber geschmacklich letztendlich dem mit Alkohol nicht viel nachsteht. Wobei man nicht vergessen darf, und ich denke, das wissen alle Leute, zum einen Zucker, aber zum anderen auch Alkohol ist ein Geschmacksträger, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Also hat man unterschiedliche Zusammensetzungen in einer Spirituose oder in einem Getränk drin, dann sorgt der Alkohol natürlich dafür, dass die unterschiedlichen miteinander harmonieren und zusammenspielen und ist wie so eine Art Kleber, ne? Wenn man den nicht hat, kann es natürlich dann auch passieren, dass man halt einfach die einzelnen Kräuter an sich oder so schmeckt, aber das Runde dann nicht mehr findet.
Ja, verstehe. Ja, alkoholfrei stimmt, ist natürlich auch immer noch eine gute Variante, da hast du auf jeden Fall recht. Und wird ja auch immer prominenter, ne? Also es ist immer mehr Nachfrage nach alkoholfreien Varianten, ob das jetzt, sag ich mal, der Gin-Ersatz ist oder ähnliches. Und ja, auch in der Aperitivkultur sehen wir das. Spannendes Thema. Ja,
aber da erwischte mich auf den falschen Fuß. Also ein Gin-Ersatz ohne Alkohol hat meiner Meinung nach nichts mit Gin zu tun. Das ist zwar nicht das Thema
heute,
aber...
Darf sich ja auch so nennen, ne? Also darf sich ja nicht mal Gin nennen. Das muss man ja auch mal aufpassen.
Nee, zum Glück nicht. Also ich finde es ja okay, wenn die Gesellschaft heute... In manchen Bereichen auf Low-Alkohol geht. Ne? Also ich denke, man kann es eher so sehen, dass die Leute eher in die Low-Alkohol-Schiene gehen,
ja,
als in die komplett ohne Alkohol-Schiene, weil ich meine, gewisse Sachen funktionieren ohne Alkohol nicht. Also ich weiß, ich kenne auch niemanden, der einen alkoholfreien Wein oder einen alkoholfreien Schaumwein mag, weil es einfach dazugehört.
Ne?
Und da ist es so, ich meine, dann nimm Gin-Liköre, ne? die bis zu 30% oder meistens Mitte 20% haben, vollkommen fein. Aber einen alkoholfreien Gin, ganz ehrlich, dann trinken wir Limo.
Ja, meine Güte, ja, ist ja auch völlig in Ordnung. Ne? Aber das darf ja am Ende zum Glück jeder selber entscheiden. Aber ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst, muss ich ehrlich sagen. Ich bin da auch nicht so unbedingt der größte Fan von. Aber ja, Nachfrage ist auf jeden Fall da.
Wie gesagt, das bleibt jedem immer selbst überlassen. Hast du vollkommen recht. Und wir reden ja auch immer hier über Genussmittel, die man sich gönnt. Ne? Also ja, es ist ein Luxus, den man sich gönnt.
Genau.
Und da ist keine Meinung einzige, ne? Sondern ja, nach seinem Geschmack.
Genau. Jetzt schlage ich nochmal den Bogen zurück zu unserem Thema Aperitifkultur und diesmal nicht nur allgemein, sondern ein bisschen spezieller, nämlich jetzt wollen wir mal nach Frankreich schauen. Wie kommt denn das, dass zum Beispiel in Frankreich gerade so eine relativ große oder rege Aperitifkultur herrscht? Kann man da irgendwie, gibt es da so den einen Grund oder mehrere Gründe oder wie ist das so ein bisschen zu sehen?
Also ich denke, allein auf Frankreich kann man diese Frage nicht beantworten. Ich denke, das hat einfach mit dem südlichen Europa zu tun. Also Italien, Spanien, Frankreich nehmen sich da nichts. Es geht einfach darum, dass in diesen Ländern die Hauptmahlzeit von einem normalen Tag ist ja eher in den Abend hinein. Ne?
Ja.
Also man hat die Hauptmahlzeit des Tages hat man meist so um 19, 20 Uhr und es geht ja dann auch ein bisschen länger. Ne? Das ist nicht so wie bei uns hierzulande, sondern man hat halt einfach diese Mahlzeit abends, auf die man sich freut. Und das ist, denke ich mal, in dem südlichen Europabereich überall gleich. In Frankreich und in jedem dieser anderen drei Länder gibt es halt so die eigenen Kulturen. Ne? Mhm. Und warum in Frankreich ist es halt einfach mit ganz klassischen Dingen. Natürlich, worüber wir jetzt nicht ausgiebig sprechen werden heute, weil das jetzt auch nicht die Zeit reicht dafür, sag ich mal, aber der Wein spielt natürlich auch immer eine große Rolle. Mhm. Den würde ich heute halt mal einfach ausklammern, sondern dass wir in den Bereich Spirituosen gehen. Und da hat man auch, glaube ich, genug zu entdecken.
Definitiv. Da gibt es ja wirklich irre viel. Also das kann man ja auf jeden Fall festhalten. Jetzt will ich aber noch mal einen kleinen Schritt nach vorne gehen. Und zwar, man kann ja sehen, gut, die Aperitifkultur in Frankreich ist quasi aus nicht nur Frankreich entstanden, sondern quasi ja, wie du gerade sagtest, ne, gibt es in allen südlichen Ländern oder in vielen südlichen Ländern, wie unter anderem auch Italien und Spanien zum Beispiel. Wenn ich jetzt aber generell mal an französische Aperitive denke und welche das sind, werden wir auch gleich noch ein bisschen weiter drauf eingehen. Wie ist es dann, wenn ich jetzt so ein Aperitif reichen möchte? Ich habe zum Beispiel Gäste, Freunde, Familie da und möchte jetzt irgendwie mal was Besonderes machen und jetzt nicht wie vorhin stereotypisch Froschschenkel oder Baguette servieren, sondern einfach nur, ich möchte ein tolles Einstiegsgetränk haben. Gibt es da so ein typisches Muster, wie man da vorgeht, je nach Art oder Temperatur, welche Gläser, ist das alles entscheidend oder wie sieht es da aus?
Also es gibt so ein paar, meiner Meinung nach, so ein paar klassische Grundregeln, was Aperitive betrifft. Also zum einen, wie wir schon gesagt haben, nicht zu viel Alkohol. Ne? Man möchte ja nicht, dass die Leute beschwipst dann ans Essen gehen. Mhm. Das ist die eine Sache. Die andere Sache, man verzichtet auf Dinge, die sättigen. Ja? Alkohol an sich sättigt ja schon zu einem gewissen Maß, aber man lässt Sachen weg wie Milchprodukte, Sahne, zu dicke Sirupe, irgendwas mit Ei oder so, ne? Ob man jetzt in die Richtung geht. Das sind einfach Sättigungssachen, die man beim Aperitif weglässt.
Ja.
Und darüber hinaus gibt es so eine Daumenregel, dass man rechnet mit so einem 0,1 Glas. Ne? Also ich sag mal, so ein normales Sektglas oder so ist ja von der Füllmenge her 0,1. Mhm. Und das ist so eine Orientierung, was man als Aperitif reicht. Ne? Es geht ja darum, dass man, wie wir vorhin schon gesagt haben, dass man einen Starter hat. Meistens ist es ja so, dass ein Gastgeber eine kurze Rede hält. Das nennt man ja dann Apero. Dass man einfach zum Anstoßen kurz noch was sagt. Mhm. Und dann ist es halt für einen kurzen Smalltalk ist so ein 0,1 eine ganz gute Größe, sag ich mal.
Okay. Also,
und was die Wahl angeht, ich meine, klar, wenn man weiß, okay, man hat eine heiße Suppe als erstes beim Essen, dann sollte man keinen eisgekühlten Aperitif nehmen, weil das ist dann so ein bisschen weißlich, ne? Weil dann ist die Suppe nochmal heißer.
Ah, okay, ja.
Aber ansonsten,
das macht auch Sinn.
Ne? Klar, wenn man draußen irgendwo ist im Sommer, Südfrankreich, es ist warm, in Südfrankreich ist es im Sommer sehr warm, dann ist natürlich eine Erfrischung, eine gekühlte Erfrischung, das Optimale.
Ja, okay. Das klingt auf jeden Fall schon mal schlüssig und ist dann ja auch relativ individuell. Das macht es ja auch wieder spannend. Ne? Das ist nicht so immer, nee, das muss so, sondern man kann immer ein bisschen variieren und kreativ bleiben. Das finde ich gut.
Ja, du kannst wahnsinnig kreativ bleiben. Also um einen kleinen Abschweifer noch zu machen, bevor wir uns nur auf Frankreich konzentrieren,
ja.
Aber auch wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, man kann auch mit leichteren Rum kann man einen tollen Aperitif machen. Ne? Da kann man auch die Brücke schlagen, dass man sagt, man nimmt, man geht in die Richtung von dem, was wir letztes Mal hatten, von einem Rum Arrangé,
ja.
Und verarbeitet den in einer gewissen Art und Weise und hat dann einen leckeren Aperitif. Also dieses klassische, sag ich mal, Aperol Spritz, Hugo etc. pp., was glaube ich jeder kennt, das ist ja mittlerweile Standard und Mainstream und ohne wertend sein zu wollen, aber langweilig.
Ja. Ich verstehe, was du meinst. Wenn man
bedenkt, was es alles für Alternativen gibt. Ne?
Ja, genau. Und genau um die Alternativen soll es ja jetzt gehen. Jetzt hatten wir im Vorgespräch ja schon mal so ein paar genannt. Vielleicht machst du das einfach mal und sagst mal ein, zwei Worte dazu, was es so gibt und so weiter und so fort.
Gut, also wie gesagt, lassen wir mal den Wein einfach außen vor. Man hat die unterschiedlichen Bereiche. Man hat Pastis. Ich denke, Pastis ist für die meisten ein Begriff. Man denkt ein bisschen an Lakritze. Man hat so ein bisschen dieses Anis-Ding. Und jeder, der sich irgendwie im Süden Frankreichs mal aufgehalten hat, beruflich, privat oder sonst wie, kennt die Pastis. Ne? Das ist so eine leicht milchige Flüssigkeit, wenn man sie mischt. Hat einen sehr, sehr intensiven Lakritzgeschmack, aber das zeichnet es halt auch aus. Und ich muss auch ganz ehrlich zugeben, so wie jetzt zu unserem Gespräch, habe ich mir auch mal einen Pastis gemacht, aber auch wirklich auf die klassische Art. 5 Teile Wasser, 1 Teil Pastis, Eiswürfel, fertig.
Cool, das klingt auf jeden Fall lecker. Ich bin ja auch Lakritz-Fan, insofern. Ja.
Ja, wirklich.
Sehr gut. Wo du das gerade angesprochen hast, kann ich ja mal ganz kurz reingrätschen. Ich habe nämlich, das kannst du ja vielleicht als nächstes Mal gleich was zu sagen, ich habe mir einen Ratafia gegriffen von Ratafia de Champagne von Anton y Filet, wenn ich das, nee, Fies, glaube ich, Anton y Fies, du kannst das besser als ich. Sag nochmal, wie heißt das? Ja, guck mal, dabei. 18% hat das Ganze, also ne, voll im Rahmen, wie du auch vorhin schon gesagt hattest. Und ich finde es lustig, ich habe mir die Flasche mal angeguckt und oder am Anfang auch, als ich den das erste Mal in der Hand hatte, habe ich direkt an Rum gedacht, gar nicht an irgendwie so diese meist ja eher schlanken, sehr edlen, ja, auch optisch edlen Flaschen. Und jetzt habe ich hier so eine gefühlte Rumflasche in der Hand, ist aber kein Rum, sondern ist eben, wie gesagt, Ratafia. Und ich habe mal ein bisschen geguckt, da ist ja noch, also da ist quasi Traubenmost mit drin. Und da haben sie diese Rotweintraube, Pinot Meunier, glaube ich, heißt das, genommen und das Ganze nochmal 2 Jahre auf französische Eichenfässer gelegt. Also für mich gerade so vom Trink- und auch Riechgefühl mega. Also fruchtig, wie du auch vorhin schon erzählt hattest, ne? So ein, wenn es irgendwo draußen schön warm ist, man hat hier diese Fruchtigkeit. Ich kann mir das sogar super vorstellen, einfach auch nur ein bisschen gekühlt, vielleicht nicht zu kalt. Einfach ins Glas, 0,1 oder sogar ein bisschen weniger und dann einfach so langsam wegtrinken. Macht richtig Spaß. Aber was ist denn jetzt Ratafia?
Ja, definitiv. Aber Ratafia, ich denke mal, die meisten, die zuhören, denken jetzt so, hey, Ratafia, was labern die?
Ja, genau.
Ich glaube, das Wort Ratafia im Spirituosensegment ist nicht so vielen geläufig.
Ja.
Und vielleicht kann man das den Leuten ein bisschen so näher bringen. Ich denke mal, Pinot de Charente sagt schon mehr Menschen was. Pinot de Charente und Ratafia sind sehr, sehr ähnliche Produkte. Es ist letztendlich wirklich hauptsächlich im Süden von Frankreich. Und Ratafia gibt es entweder aus der Champagne, so wie bei dir, oder auch aus Burgund. Und es ist letztendlich ein Produkt, was aus Traubenmost, so wie du gesagt hast, und aus Weinbrand hergestellt wird. Ich denke, daher erklärt sich auch ein bisschen die Flasche, ne?
Ja,
weil
stimmt.
Ich würde da jetzt Flaschentechnik vielleicht nicht in Rum, sondern denk mal an Cognac-Flaschen.
Ja, auch
und
so.
Und dann hast du schon wieder den Bezug.
Ja, ja, ist ein guter Punkt.
Und das Wichtige ist, was der Unterschied zu vielen anderen Aperitiven ist, es ist kein Produkt auf Weinbasis. Ne? Also es ist wirklich nur der gekelterte Traubenmost, der dann zusammen mit Weinbrand bearbeitet wird. Und genauso wie bei Pinot de Charente. Und dann ist es natürlich so, das, was du jetzt hast, ist halt dann so die Upper Class, dass sie dann noch gelagert werden.
Ja? Okay.
Das ist jetzt nicht bei allen Ratafias so, sondern das ist dann wirklich so die gehobene Klasse. Und Hatton et Fils macht einen tollen Ratafia, genauso wie Vedren. Die Marke Vedren hat ein wahnsinnig tolles Portfolio an unterschiedlichsten Aperitiven. Und genauso wie Louis Coderc, das sind alles so kleine Hersteller, die wir jetzt auch bei Haromex einfach gesucht haben, uns damit beschäftigt haben und in der letzten Zeit wirklich geguckt haben, dass wir in dem Bereich ein schönes Sortiment, ein facettenreiches Sortiment aufbauen, weil wir einfach diese französische Kultur, diese Aperitifkultur wirklich sehr, sehr interessant finden. Und es ist, obwohl es letztendlich eigentlich jeder kennt in Deutschland, es ist trotzdem auch so eine Art von Nische, ne? Weil, sind wir mal ehrlich, im Spirituosenbereich, alle sprechen von Gin, Whisky, Rum, ja. Cognac noch, okay. Aber dann gibt es einfach so Bereiche wie Aperitive, wie Dessertweine, ne, wo wir vielleicht auch noch dieses Jahr drauf kommen werden. Das sind alles so stiefmütterlich behandelte Kategorien, die wahnsinnig interessant sind, die wahnsinnig viele Facette bieten und die Leute eigentlich kennen, aber irgendwie nicht so auf dem Schirm haben.
Ja, ja, es ist so die
und
das B-Regal.
Von daher ist es halt auch, ja genau, aber man muss es halt auch so sehen, wenn man sich mit Cognac beschäftigt, dann ist man letztendlich auch bei den Cognac-Häusern von Aidor oder von Clos Thorens, findet man auch wahnsinnig tolle Pinot de Charente. Ne? Also da findet man immer auch so zu dem klassischen Produkt dann die Nische. Ja, das ist bei vielen so. Viele Hersteller in Frankreich machen, so wie viele andere auch, machen natürlich ihren Gin oder ihren Pastis, aber daneben diverse andere Sachen.
Ja, jetzt hast du Ratafia und Pinot de Charonne ja schon angesprochen. Jetzt hast du mir gesagt, dass der Ratafia, den ich jetzt hier habe, zum Beispiel auch gelagert wurde, das hatte ich auch gesagt. Und das schon ein bisschen Upper Class ist. Was ist denn jetzt so der explizite Unterschied? Ist das ein regionaler Unterschied zwischen Ratafia und Pinot de Charonne? Oder ist das, wo ist da jetzt der grobe Strich, den man da dazwischen ziehen kann?
Also letztendlich ist es kein regionaler Unterschied, kann man nicht sagen, weil, so wie schon erwähnt, Ratafia kommt entweder aus der Champagne oder aus dem Burgund. Ne, und Pinot de Charonne, wie ich vorhin gesagt habe, ist ebenfalls ist aus der Cognac-Region, ne? Und da sind natürlich auch die Trauben dann ähnlich, aber es ist natürlich klar, welche Trauben man wählt, macht einen wahnsinnigen Unterschied, ne? Ja. Allein davon ist der Unterschied riesig und immens, was den Geschmack angeht. Also, ja. Wenn man Champagner und Burgund vergleicht, das sind zwei Weltentrauben. Ich bin jetzt wirklich kein Weinexperte und habe mich auch mit dem Thema Wein nie so weit beschäftigt, weil es einfach neben den Spirituosen ein Bereich ist, der
ist riesig,
ja,
ne?
Also damit, da muss man, ja. Deswegen gibt es ja auch Studien dafür.
Ja.
genau. Ja, ist ja so.
Ja, ich meine, definitiv, Winzer, hast du vollkommen recht.
Winzer oder Weinmanager wird man ja nicht einfach über Nacht.
Nee, das stimmt. Ja, definitiv.
Und von daher ist es ist beides sehr ähnlich. Es sind beides Produkte, die nicht auf Wein basieren, sondern auf Traubenmost in Verbindung mit einem Weinbrand. Ne?
Ja.
Pinot de Charonne natürlich auf einem Cognac, weil es aus der Cognac kommt. Ne?
Ja.
Andere natürlich aus anderen Arten von Weinbränden.
Okay. Ja.
Und von daher sind sie sehr, sehr ähnlich aneinander.
Ja. Ja, aber es ist ja trotzdem gut zu wissen und ist ja ein kleiner, feiner Unterschied am Ende des Tages. Ne? Aber es ist ja einfach auch, das ist ja genau das, weswegen wir das ja auch machen, dass man dann hinterher auch sagen kann, so, okay, da wird grob ungefähr der Unterschied sein. Finde ich klasse, vielen Dank. Jetzt haben wir noch
vielleicht noch eine Sache erwähnen, wenn jetzt manche anfangen zu googeln nach Ratafia, die werden auch auf ein spanisches Nusslikör stoßen, aber davon haben wir jetzt nicht geredet.
Nee,
nur,
stimmt.
Nur um das
ja,
klären, ne?
ja, genau.
Im spanischen Spirituosenbereich oder im Likörbereich gibt es auch einen Ratafia und das ist ein ganz klassisches Nusslikör.
Ja.
Nur, wir haben heute den französischen Ratafia gemeint, damit das
genau,
das nicht, dass jetzt jemand googelt und sagt, hey, von was quatschen die?
Ja, hier steht Nuss.
Ja, genau.
Ja, genau. Super. Dann hatten wir noch einen dritten im Bunde für heute vor. Wenn ich das richtig ausspreche, Gentian.
Gentian,
ja, guck mal fast. Was ist das?
Gentian? Ja, Gentian ist das französische Wort für Enzian. Ganz einfach.
Nur Enzian.
Also am Anfang, als ich angefangen habe, mich mit Spirituosen zu beschäftigen und dann auch in dem Bereich ging, habe ich auch gedacht, schon mehrere Flaschen gesehen, weil ich war familiär früher sehr viel in Südfrankreich. Und da siehst du überall schon Enzian. Überall gibt es schon Enzian auf der Flasche. Und dachte ich, okay, das muss irgendwie eine spezielle Marke sein oder es muss eine spezielle, keine Ahnung was sein. Bis ich dann natürlich auch durch Französisch in der Schule, Enzian, Enzian. Ich so, okay, alles klar.
Ja.
So einfach kann es sein.
Was hat das jetzt in der Spirituose zu suchen?
Ja, was hat es in der Spirituose zu suchen? Letztendlich, es gibt die Wurzel des gelben Enzians. Und die Wurzel des gelben Enzians bildet die Basis und hat eine Tradition, die Ende des 19. Jahrhunderts. In Frankreich, aber auch in der westlichen Teil von der Schweiz gefunden hat. Ne? Also es ist einfach eine Art Kräuterbitter mit dem Hauptbestandteil Enzian, wenn du es so nehmen willst. Ne?
Ja, ja.
Und dieser Enzian wird dann mit heimischen Kräutern, mit Pflanzenextrakten, mit Gewürzen, meistens halt aus der Region, wird er verfeinert. Und es ist so ein süßlich bitterer, ja, Kräuterlikör in der Art. Und dadurch, dass ich ja gesagt habe, das ist regional oder heimische, gibt es unzählige Sorten davon. Also aus den unterschiedlichsten Bereichen Frankreichs gibt es unterschiedlichste Gentians, die halt von Region zu Region sich unterscheiden in der Zusammensetzung der zugesetzten Kräuter, Gewürze, Pflanzen. Die Basis ist immer die Wurzel des gelben Enzians.
Des gelben Enzians, okay. Ja, das ist die sind ja auch wirklich gelb, ne? Also das sieht ja wirklich spacig aus, wenn man das erste Mal sieht, denkt man so hoch. Aber das ist Natur, ne?
Ja, das ist Natur und ich meine auch, wenn man an andere Dinge denkt, ne? Wenn du jetzt ein bisschen über dieses Aperitif-Ding in Frankreich hinausgehst, hast du ja auch so Sachen wie Chartreuse und diese Geschichten. Und auch die, das sind ja auch eher jetzt in den Digestivbereich, sag ich mal, nach dem Essen.
Ja.
Aber auch das sind ja wirklich sehr, sehr authentische, naturbelassene Kräuter, die auf Rezepte von irgendwelchen Mönchen oder so zurückgehen.
Ja, Chartreuse
ist das. Also von daher ist das Zusammenspiel schon sehr, sehr, sehr eng beieinander.
Ja.
Und aber Jean, also wir haben ja gesagt, wir sind hier authentisch und ehrlich. Meins ist es nicht. Es ist ein sehr spezieller, ja, das muss man ja auch sagen.
Ja, also, auf jeden Fall, ich finde das gut.
Man muss für sich rausfinden, was man mag und was man nicht mag.
Ja.
Und ohne Probieren findet man es nicht raus.
Das ist
es ist ein Kräuterbitter der französischen Art. Und das muss man mögen oder nicht.
Ja.
Aber man kann natürlich auch, jetzt mal abgesehen davon, ob man ihn pur trinkt, ob man ihn ein bisschen auch mit Wasser wieder zieht, gibt es auch wirklich, jetzt nicht wirklich viele, aber es gibt so vielleicht den ein oder anderen Drink, den man damit machen kann, der dann einen wirklich erstaunt. Ne?
Ja.
Also man könnte jetzt zum Beispiel, es gibt ja so eine klassische Art von Cocktailzubereitung, ein Smash, und man könnte auch einen Gentian-Smash machen. Ne?
Ah.
Wenn du Gentian mit Champagner, bisschen Zuckersirup, bisschen frischen Zitronensaft, und das Ganze dann in einem Longdrink-Glas mit Shampoos auffüllen, hast du einen leckeren Longdrink damit gemacht. Ne?
Ja.
Also du kannst auch die Aperitive nehmen, auch ein Ratafia kannst du nehmen oder auch ein Pastis kannst du nehmen und nicht nur als Aperitif jetzt mit dem Wasser gemischt, sondern einfach auch leckere Drinks drauf machen.
Also, das ist eine schöne Idee auf jeden Fall. Das gucke ich mir wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen genauer an, weil ich bin, also muss sagen, für mich, wo du gerade sagst, wir sind ja ehrlich, für mich ist es zum Beispiel so, dass ich mit dem französischen Bereich auch wenig zu tun hatte. Also auch, was die anderen Länder so wie zum Beispiel Italien oder so angeht, hatte ich auch am Anfang wenig Berührungspunkte, weil man eben, wie du ja auch meintest, ne, in den typischen drei Top-Kategorien Rum, Whisky und Gin unterwegs ist in der Regel. Und diese wahnsinnig tollen Kategorien einfach irgendwie so ein bisschen hinten rüberfallen einfach, ne? Und ich finde...
Ja, zwangsläufig.
Zwangsläufig, genau. Ja, weil es ist einfach nicht so üblich, dass man da viel drüber redet. Viele Leute kennen sich nun mal auch nicht aus, was auch irgendwie dann logisch ist in dem Zusammenhang. Aber was ich wirklich sagen muss, bisher immer, wenn ich die Möglichkeit hatte, mal was zu probieren, geschmacklich immer wieder andersartig. Das finde ich ja so toll, dass man das Gefühl hat, man weiß gar nicht am Anfang, wie man das beschreiben soll und sich da so reinfinden muss und trotzdem aber immer das Gefühl hat, es ist wahnsinnig lecker, umfangreich und komplex. Und das fand ich irgendwie, das finde ich so persönlich, ist so mein spannendes Erlebnis, mein spannendes Erlebnis im Moment mit den Aperitiven und auch generell mit diesen Spirituosen aus eben den Regionen und ja, aus den Nicht-Top-Kategorien, so.
Ja, es ist, ich denke, es ist ja auch so eine Geschichte, ne? Im deutschsprachigen Raum, wenn ich jetzt mal Deutschland, Österreich, ja, Schweiz so zusammennehme, ist ja mehr so dieses Brände und Geiste im Thema.
Voll, ne? Voll.
Also da sind wir unschlagbar, sage ich mal.
Mhm.
Und das ist natürlich auch aber was anderes. Das ist eine andere Kultur, ne?
Ja.
Dieses Aperitivkultur findest du im deutschen Bereich ja nicht wirklich, ne? Da wird mal ein Sekt O gereicht oder sowas in der Art, aber Sekt die wenigsten gehen gut. Ja dann wirklich mal und sagen, okay, ich habe ein Event, ich möchte mal was Spezielleres machen.
Ja.
Und ich denke, da liegt halt einfach auch an den Leuten, sich ein bisschen zu öffnen oder Ideen vorzubringen.
Mhm.
Und in Frankreich, wir sind gerade auch dabei, wir gucken, dass wir, es gibt ja neben diesen dreien, die wir jetzt angesprochen haben, gibt es ja auch noch so unterschiedliche, sag ich mal, Art von Fruchtaperitiven.
Mhm.
Ne?
Mhm.
Also mit Feige, mit Pfirsich. Und jetzt sind wir auch gerade dabei, was mit Lavendel zu organisieren.
Mhm.
Von einem kleinen Hersteller, wirklich ein kleiner Hersteller, aber es interessiert uns einfach. Und es ist genau das, was du beschreibst. Ne? Es ist so dieses Horizont öffnen und immer wieder was Neues entdecken.
Ja. Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Da bin ich gespannt, was da noch von euch kommt. Freue mich auf jeden Fall jetzt schon drauf. Christoph, vielen Dank für deine ganze Mühe, deine Erklärung, deine Expertise bis hierhin. Man merkt, glaube ich, wir könnten das noch locker um ein paar Stunden erweitern hier und noch alles mögliche andere einbauen. Aber für heute soll es das ruhig erstmal gewesen sein. Wie beim letzten Mal, Christoph, darfst du dir gerne wieder etwas wünschen für die Zukunft, wenn du möchtest. Kann aus dem Bereich sein oder. Hast du da was?
Was ich mir wünsche? Ach, ganz ehrlich, also der Wunsch, den ich letztes Mal geäußert habe mit den Gastronomen, der hat sich nicht arg geändert. Und mein Wunsch wurde ja anscheinend irgendwie gehört, wenn man sich die Zahlen anschaut. Sie gehen runter.
Ja.
In manchen Regionen gehen die Gastros auf. Ich lebe zum Glück in einer. Also bei uns in Konstanz ist es so, dass demnächst die Gastronomen wieder aufmachen dürfen.
Ja.
Und das wünsche ich weiterhin allen in Deutschland. Und ja, auch dass es ein cooler Sommer wird, würde ich sagen.
Ja, cool. Können wir so stehen lassen. Perfekt. Ja. Vielen herzlichen Dank, liebe Zuhörer, an euch noch einmal. Natürlich findet ihr wieder ausreichend Informationen in den Shownotes. Wir freuen uns wieder über ausreichend Feedback, über alle bekannten Kanäle. Und Christoph, dir sage ich nochmal herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Mach's gut.
Gerne, bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao, ciao.